Donald Trump erfüllt wirklich, also jedes Kriterium von Narzissmus, wirklich bis zum Anschlag. Deswegen ist es überhaupt nicht weit hergeholt zu sagen, der Typ hat einen extrem starken Narzissmus. Also da wird er richtig ding, 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 wird er da oben anschlagen. So, wollen wir mal zu unseren Testergebnissen kommen?
Ja, gerne. Also Jan hat mir so einen Link geschickt zu einem Test, den sollte ich machen.
Was da erfasst wurde, ist der dunkle Faktor der Persönlichkeit.
Was los Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
Hey ihr da draußen, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu Was los Wissenschaft. Ich bin Lisa, bei mir ist heute Jan. Hallo Jan.
Hallo Lisa.
Jan ist Psychologe, ich bin Physikerin und wir sprechen hier mit Leuten aus der Wissenschaft über ihr Leben, aber auch über ihre Themen. Das machen wir immer abwechselnd mit und ohne Gast und heute sind wir nur zu zweit.
Nur zu zweit.
Und Jan hat heute was vorbereitet und zwar zu der dunklen Persönlichkeit.
Nein, zu dem dunklen Persönlichkeitsmerkmal.
Merkmal.
Wie oft noch?
So, was ist denn der Unterschied? Warum sagt man dunkle Persönlichkeitsmerkmale?
Ja, ist eigentlich eine berechtigte Frage. Ich glaube, weil es einfach dunkle Persönlichkeit kein wissenschaftlicher Begriff ist.
Okay.
Wir sprechen heute über das Böse.
Wenn man so will. Das Böse. Ja.
Wir machen das natürlich ein bisschen wissenschaftlicher, als es jetzt klingt. Und ich glaube so, die Frage, ob es böse Menschen gibt, ob es das Böse gibt, die stellt sich wahrscheinlich vielen Leuten ab und zu. Vor allem in Zeiten, in denen es politisch auf der Welt ziemlich krass zugeht. Man das Gefühl hat, da gibt es echt viele Leute, die nur darauf achten, dass sie persönlich am meisten irgendwie erreichen und andere sind dann egal. Deswegen wollen wir uns heute mal mit der Frage beschäftigen, ob es denn so etwas gibt wie böse Menschen. Ganz vereinfacht gesagt. Glaubst du denn, es gibt böse Menschen, die wirklich einfach böse sind? Also im Sinne von einfach, wenn du so willst, schlecht, so grundböse?
Also wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass ich ja eher optimistisch bin. Also ich glaube schon immer dran, dass Menschen in ihrem Kern eigentlich gut sind.
Und jetzt gibt es ja aber viele Leute, bei denen man so direkt merkt, boah, die sind aber ganz schön egoistisch, die achten aber ganz schön sehr auf sich und denen sind andere ganz schön egal. Wie würdest du das dir dann erklären, wenn du jetzt davon ausgehst, erstmal so ganz optimistisch, die haben aber trotzdem eigentlich einen guten Kern, das sind eigentlich gute Menschen. Wie würdest du dir das erklären?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die wiegen irgendwie ihren eigenen Erfolg und ihr eigenes Glück höher als das Glück anderer Menschen.
Aber ist das
nicht? Und deswegen sind denen andere Leute egal.
Aber ist das nicht irgendwie doof?
Ja, das ist doof. Das ist total doof. Ja. Aber es gibt doch bestimmt auch Leute, die diese Tendenz auch haben, aber dann so verstehen, dass das kein guter Umgang ist, weil sie selber wollen ja auch nicht so behandelt werden.
Okay, da wären wir schon bei so moralischen Prinzipien dann. Sehr gut.
Gott, das ist zu früh für dieses Gespräch.
Aber wir gehen auch viel davon ein, auf jeden Fall.
Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, ja.
Also du hast ja gesagt, es klang so ein bisschen, als würdest du dir eigentlich wünschen, dass Menschen im Kern gut sind, möchtest das gerne glauben und die Erfahrung zeigt, aber es gibt schon Leute, bei denen muss man ganz schön viel darüber nachdenken, ganz schön viel zurechtdrücken, damit man da noch irgendwie was Positives erkennt.
Ich meine, man sagt doch immer, die Ausnahme bestätigt die Regel. Also ich glaube schon, dass
das ist die meisten Leute. Das verstehe ich gar nicht, diesen Spruch, der macht gar keinen Sinn.
Der macht eigentlich gar keinen Sinn.
Macht wirklich gar keinen Sinn.
Das aber sei denn, ich finde ihn trotzdem
aus,
gut.
Ja. Es sei denn, wir gehen davon aus, dass Regeln immer nur so grob zutreffen.
Ich wollte damit nur sagen, dass die meisten Leute, glaube ich, schon gut sind. Aber es gibt natürlich so ein paar Leute, die einfach, man kennt ja auch Leute, die einfach
nicht sag doch mal eine Person.
So nett sind.
Aus deinem privaten, persönlichen Umfeld.
Können wir das piepen? Nein, in meinem privaten Umfeld natürlich niemand, ist ja klar.
Natürlich. Es ist auf jeden Fall eine Frage, die die Psychologie schon sehr, sehr lange beschäftigt, weil es einfach wirklich eine total interessante Frage ist. Und man kann das ja aus so unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Es gibt so Ansätze, da untersucht man eher so, welche Umstände dazu führen, dass Leute schlimme Dinge tun. So Radikalisierungsforschung zum Beispiel. Also unter welchen Bedingungen kommt es eher zu ja, zu irgendwie Gewalt zum Beispiel. Mhm. Was wir jetzt mal machen, ist, wir gucken uns eher so die Persönlichkeitsmerkmale an. Also wir gucken uns an, welche grundlegenden Eigenschaften führen eher dazu, dass Leute nicht so cool sind. So, und
ja,
da gibt es ja ganz, ganz viele Persönlichkeitsmerkmale, die man vielleicht jetzt so im Kopf hat. Da gibt es einen ganz bekannten Ansatz. Ich glaube, über den haben wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch schon mal gesprochen, nämlich diesen Big Five-Ansatz. Also so die Idee, dass man so mit 5 Persönlichkeitsmerkmalen die Persönlichkeit eines Menschen relativ gut beschreiben kann. Zum Beispiel, oder ich nenne sie mal kurz, das ist Extraversion, also wie gesellig bin ich.
Mhm.
Dann haben wir Verträglichkeit, also wie harmoniebedürftig bin ich oder ecke ich eher mal an. Also im Extrempol wäre, ich kann überhaupt keinen Streit ab, ich versuche immer, es allen recht zu machen.
Mhm.
Und der andere Extrempol wäre, ich widerspreche dir permanent, ich fange dauernd Streit an. So, und wir alle bewegen uns
also
irgendwo
so
dazwischen.
So People-Pleaser gegen, wie sagt man, so Streithahn,
ja.
Nee, Zankhahn.
Streithähnchen.
Ja, Streithähnchen. Ein halbes Streithähnchen.
Und dann gibt es noch Gewissenhaftigkeit, also wie akribisch ist man, wie zuverlässig ist man, wie fleißig ist man. Und dann haben wir Neurotizismus, das kann man so ein bisschen übersetzen als emotionale Instabilität, also wie schnell gerate ich so aus dem Gleichgewicht. Wie schnell bin ich gestresst? Wie lange brauche ich, um mich von schlimmen Dingen zu erholen? Und dann gibt es noch Offenheit. Offenheit bedeutet, wie gerne setze ich mich mit neuen Ideen auseinander? Also wie gerne denke ich über neue Ideen nach? Wie gerne mache ich neue Erfahrungen? Oder brauche ich zum Beispiel eher Routinen und bin dann eher konventioneller? Das wäre so der andere Pol. Das ist so ein ganz bekannter Ansatz, Big Five.
Ja. Hat man vielleicht auch mal gemacht, so einen Test. Kann man online machen.
Kann man online machen,
lustig.
Ja. Ist auch ganz interessant. Gibt es zum Beispiel auch auf meiner Instagram-Seite.
Aber kommen da nicht so Leute, kommen da nicht so auch persönlich, also ich habe das mal gemacht für diese TV-Show, die ich gemacht habe beim Rhein-Neckar-Fernsehen, quasi klar. Da haben wir das mal gemacht, da haben wir nämlich auch über das Gehirn gesprochen, über Persönlichkeit. Und da haben wir auch den Big Five-Test gemacht und da hatten wir irgendwie so eine Version, wo sie danach gesagt hat, was für ein Star oder was für eine berühmte Persönlichkeit auch die gleichen Persönlichkeitsmerkmale hat, wie man selbst.
War das der 16 Personalities Test?
Ich glaube nicht, weil der 16, oder? Ich weiß es gerade. Vielleicht war es auch der 16 Personalities Test.
Ja, der ist halt richtiger Scheiß.
Der ist halt richtiger Scheiß. Aber das Lustige war halt, dass ich den gemacht habe und ich war voll stolz auf mich. Also ich meine, ich habe keinen Bezug zu dieser Person, aber ich weiß irgendwie, dass Leute den cool finden, nämlich Harry Styles. Dann war ich Harry Styles und dann bin ich da in diese Produktionsraum reingekommen und dann haben wir darüber gesprochen, dass wir alle den Test gemacht haben. Ich habe gesagt, also ich bin Harry Styles. Und turns out, dass die anderen beiden auch alle Harry Styles waren. Also ja, also der 16 Personalities Test ist
der Quatsch, ist Quatsch,
da.
Ja.
Aber den anderen haben wir auch gemacht und ich dachte, da kam auch, na, ich weiß es nicht mehr so genau, was rauskam.
Bestimmt könnte man das irgendwie matchen, dass man ganz viele bekannte Leute so Persönlichkeitstests machen lässt und dann kannst du so Überschneidungen finden zu deiner eigenen Persönlichkeitsstruktur. Grundsätzlich wäre ich immer sehr skeptisch bei solchen Tests, die dir dann so einen Typen ausgeben und sagen, du bist jetzt wie Nelson Mandela. So, weil dann denkst du natürlich, ja, natürlich bin ich wie Nelson Mandela, klar. Ja. So, das sind die Big Five. Und dann gibt es noch Persönlichkeitsmerkmale, die wir als dunkle Persönlichkeitsmerkmale bezeichnen. Und von denen hat man vielleicht auch schon mal gehört, zumindest von den drei, die am bekanntesten sind. Das ist nämlich die dunkle Triade der Persönlichkeit. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Ich weiß nicht, viele Leute haben das schon mal gehört, Lisa nicht.
Ich habe es tatsächlich noch nicht gehört.
Das wäre Narzissmus, das hast du aber schon mal gehört. Machiavellismus und Psychopathie.
Ja.
Es sind so die drei, die am meisten Aufmerksamkeit bekommen, sowohl in der Forschung als auch in den Medien.
Mhm.
Das liegt so ein bisschen daran, dass man irgendwann, da wurde dann so geforscht und irgendwann hat man die einfach zusammengefasst als irgendwie so drei besonders prominente Persönlichkeitsmerkmale, die mit moralisch fragwürdigem Verhalten zusammenhängen, sowas wie Lügen, Manipulieren, Täuschen. So, und dann hat man die einfach zusammengefasst, wir nennen das jetzt die dunkle Triade und das ist natürlich irgendwie total catchy und deswegen wurde
Geiler
das
Name
ganz
auf
viel
jeden Fall.
Ja, wurde das ganz viel untersucht. So.
Aber ganz kurz nochmal zur Erklärung, also Narzissmus kennt man
genau.
Schon so ein bisschen, ist so Selbstverliebtheit.
Ja.
Machiavellismus ist, ja?
Genau, also, ja. Nee, also Narzissmus ist im Prinzip wirklich einfach Selbstverliebtheit. Also Leute streben nach ganz viel Bewunderung.
Ja.
Können mit Kritik nicht so gut umgehen. Das ist das Klassische, was man sich darunter vorstellt. Mhm. Machiavellismus hat Überschneidungen mit Narzissmus und auch mit Psychopathie. Die haben alle Überschneidungen, deswegen nennt man sie auch die dunkle Triade der Persönlichkeit. Wir kommen auch gleich noch zum Kern aller dunklen Persönlichkeitsmerkmale. Aber Machiavellismus ist eher dadurch gekennzeichnet, dass Leute ganz gezielt einen Plan verfolgen für sich selbst. Sie sind also sehr strategisch und brauchen nicht so viel Aufmerksamkeit. Also Aufmerksamkeit ist eigentlich kein Kriterium. Aufmerksamkeit ist nichts, wonach die jetzt unbedingt streben. Die wollen einfach nur für sich besonders viel rausholen. Also,
ja, so ein bisschen Machtgeilheit ist das, oder?
Narzissmus hängt aber auch mit Machtgeilheit zusammen, aber da geht es eher um Bewunderung. Machiavellismus kann auch einfach so im Hintergrund passieren, solange du eben Macht und Status hast und so.
Okay.
Dann haben wir noch Psychopathie. Das ist so auch im Prinzip das, was man sich darunter vorstellt. Also Leute sind sehr risikobereit, haben wenig Angst, haben eine ganz geringe Empathiefähigkeit. Also im Prinzip auch das, was man umgangssprachlich eigentlich damit so verbindet.
Bezeichnen würde.
Genau. Ja. Kleiner Fun Fact, weil man immer so an Hannibal Lecter und solche Leute denkt, wenn man Psychopathie hört. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Intelligenz und Psychopathie. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Intelligenz und diesen drei Persönlichkeitsmerkmalen. Also das sind,
weil Hannibal Lecter sehr intelligent ist.
Es gibt dann ab und zu so Fälle von so total genialen Psychopathen, die irgendwie ganz krasse Sachen gemacht haben. Irgendwelche Serienmörder, die total psychopathisch sind und auch total schlau und so lange dann der Polizei entkommen konnten. Und dann, das führt eben zu diesem Klischee, dass die alle schlau sind. Die sind aber gar nicht alle schlau. Es sind einfach nur diese Einzelfälle, die dann halt so doll auffallen und dann dieses Vorurteil, dieses Stereotyp befeuern.
Okay.
So. Eine Frage, die man sich stellen kann, dann ist ja, warum jetzt genau diese drei? Das ist ja irgendwie so, jetzt haben wir einfach so drei rausgegriffen.
Ja, es gibt ja noch andere schlechte Eigenschaften.
Wir haben ja noch gar nicht so richtig abgedeckt. Was ist denn mit Leuten, die es total genießen, anderen Schaden zuzufügen? Also andere leiden zu sehen. Also Sadismus zum Beispiel. Das hat jetzt auch Überschneidung mit Psychopathie. Aber Sadismus ist aber ganz explizit, ich genieße es, dass es dir schlecht geht. Und ich füge dir Leid zu, damit ich das genießen kann.
Aber das gehört ja nicht zu der dunklen Triade dazu.
Genau, das gehört nicht zur dunklen Triade dazu. Und deswegen hat man das dann einfach die dunkle Tetrade genannt. Es gibt nämlich auch die dunkle Tetrade. Das ist dann Narzissmus, Machiavellismus, Psychopathie und Sadismus.
Ah, okay, ja gut.
Ja, und dann wird es halt irgendwann so ein bisschen albern. So kann man es lösen. Weil es kommen halt immer noch irgendwelche neuen Merkmale dazu in der Forschung, die aber dann immer total viel Überschneidung haben mit denen, die schon viel untersucht wurden. Und halt vielleicht nochmal so eine kleine andere Facette, andere Spielart sind. Aber eigentlich kann man sich auch fragen, warum nennen wir die denn überhaupt dunkel? Was macht die denn dunkel? Also was ist der Kern dieser, was haben die gemeinsam? Was ist der Kern dieser Persönlichkeitsmerkmale? Weil wenn jetzt jemand narzisstisch ist und wird dann halt irgendwie ein krasser Theaterschauspieler oder eine krasse Theaterschauspielerin, ist das ja erstmal kein Problem. Ja. Kriegt dann viel Bewunderung, super, schadet niemandem. Machiavellismus, wenn jemand irgendwie, weiß ich nicht, in die Politik geht und einen krassen Plan hat, dann ist das kein Problem und diesen Plan dann irgendwie strategisch umsetzt, ist das kein Problem, solange nicht andere darunter leiden. Und auch bei Psychopathie kann ja jemand, wenn er irgendwie krasses Risiko will, einfach Extremsport machen. So, dann wird das auch
befriedigt. Aber ich denke mir aber dann, diese Leute sind ja auch nicht nur PolitikerInnen, sondern auch Freunde von Leuten, EhepartnerInnen und so.
Genau.
Und da ist das dann vielleicht, wenn die versuchen, dich zu manipulieren, dass du immer jedes Mal den Müll runterbringst, dass das deren Plan ist. Dann gibt es ja schon auch Leute, die darunter leiden.
Ja, genau.
Weil vielleicht will man nicht immer den Müll runterbringen. Genau.
Da sind wir schon so ein bisschen bei den Folgen. Das ist nämlich so, dass vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen dann häufig eben die Nachteile zum Tragen kommen und dann zum Beispiel enge Bezugspersonen darunter leiden.
Okay.
Genau, da hat man sich halt irgendwann gefragt, okay, was macht die denn dunkel? Was ist denn das Problem bei diesem Persönlichkeitsmerkmal? Und das Problem daran ist eben, dass es häufig dazu führt, dass Leute nur auf ihren eigenen Vorteil aus sind und andere egal sind. Oder sogar, dass ich möchte, dass sie Schaden nehmen. Es ist mir entweder egal oder in manchen Fällen möchte ich sogar, dass sie Schaden nehmen. Und das ist das, was man den dunklen Faktor der Persönlichkeit nennt. Also so der dunkle Kern der Persönlichkeit. Das ist auch das, womit ich mich in meiner Forschung beschäftigt habe.
Ja. Ah, echt? Ah, ich dachte, du hast über Verschwörungsmythen
geforscht. Genau. Im Zusammenhang unter anderem mit dunklen Persönlichkeitsmerkmalen.
Und gibt es dann Zusammenhang?
Yes.
Also Leute, die mehr dunkle Persönlichkeitsmerkmale aufweisen, glauben häufiger an Verschwörungsmythen? Ja. Ah, das ist interessant.
Der Zusammenhang ist nicht so riesig. Mhm. Aber es macht Sinn. Also zum Beispiel würde jemand, der sehr machiavellistisch ist, also so im Hintergrund seine eigenen Ziele erreichen möchte, also so irgendwie ganz strategisch handelt und manipuliert und täuscht, vielleicht davon ausgehen, dass andere Leute auch so sind. Es fällt uns ja immer schwer, uns vorzustellen, dass andere Leute anders sind als wir selbst.
Ich verstehe.
Also für uns ist ja das Böse, wenn man so möchte, total schwer nachzuvollziehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, wir kommen gleich noch zu dem Test. Wir haben nämlich einen Persönlichkeitstest gemacht, wo wir dann gleich sehen, wie böse wir eigentlich sind. Ich gehe mal davon aus, dass du da jetzt nicht so einen riesen hohen Wert hast, sonst bin ich gleich echt geflasht. Aber wir gehen ja meistens davon aus, dass andere so ähnlich sind wie wir. Also es fällt uns schwer nachzuvollziehen, wie man sehr anders sein kann als man selbst.
Okay.
Und deswegen kann man argumentieren, Leute, die jetzt starke dunkle Persönlichkeitsmerkmale haben, die haben eine Weltsicht, in der sie davon ausgehen, dass andere auch so sind.
Ah,
beziehungsweise,
verstehe.
Wenn sie nicht so sind, dann ist es vielleicht Schwäche oder so.
Verstehe.
Dann ist das einfach nur Schwäche.
Vielleicht hilft das denen auch so, ihr Handeln zu erklären. So, wenn die dann sagen, wenn ich jetzt nicht meinen Plan durchdrücke, dann wird jemand anders seinen Plan irgendwie, seinen Masterplan durchdrücken.
Ganz genau. Das ist nämlich echt so, dass die Leute natürlich nicht sagen, ich bin einfach super böse. Ich bin einfach richtig evil. Das sagen sehr wenige Leute. Bestimmt gibt es ein paar. Aber die allermeisten fühlen sich ja nicht, als wären sie irgendwie, würden sie ja moralisch verwerflich handeln.
Ja, genau.
Sondern sie rechtfertigen ihre Taten mit bestimmten Überzeugungen.
Ja, dass andere auch so sind. Ja.
Genau. Ich hinterziehe Steuern, ich habe Bock, Steuern zu hinterziehen. Und ich gehe dann davon aus, dass alle anderen das auch machen. Und das rechtfertigt dann, dass ich das tue. Weil wenn ich es nicht tue, dann habe ich ja einen Nachteil im Vergleich zu allen anderen.
Ja, dann bin ich der Dumme, der es nicht macht.
Und deswegen denken die Leute nicht, ich bin böse, sondern sie denken einfach nur, sie sind clever.
Verstehe.
So, wollen wir mal zu unseren Testergebnissen kommen?
Ja, gerne. Also Jan hat mir so einen Link geschickt zu einem Test, den sollte ich machen. Da habe ich natürlich sofort drauf geklickt. Das waren, ich glaube, 70 Statements, also 70 Aussagen. Und dann musste man, wie man das so kennt bei solchen Fragen, dann sagen, trifft gar nicht zu, trifft ein bisschen zu, trifft total zu. Mhm. Und am Ende kam eben eine Prozent, also erstmal kam so eine Art Schulnote raus sozusagen und ein Rang. Das habe ich aber nicht so ganz verstanden, was das bedeutet. Aber das wird Jan mir bestimmt gleich erklären.
Ja, und was wir da jetzt, was da erfasst wurde, ist der dunkle Faktor der Persönlichkeit.
Wir verlinken also, den natürlich auch in den Beschreibungen.
Ja, aber nicht unsere Testergebnisse.
Nein.
Dachte ich gerade schon so.
Wieso? Also meine sind ganz okay. Ich bin gespannt.
Meine, schauen wir mal. Also ich würde mal sagen, fang du an. Wir fangen an mit dem Prozentrang vielleicht, weil der Wert an sich, der hilft uns erstmal nicht so viel. Aber der Prozentrang, also die Prozentzahl, die sagt uns ganz schön viel. Was ist denn dein Overall-Prozentrang?
7%.
Oh, wow, okay.
Ist das hoch oder niedrig? Ich weiß es nicht.
Ist extrem hoch.
Extrem hoch? Also ich bin extrem böse.
Ja. Nein, das bedeutet, 7% von allen, die diesen Test gemacht haben, von allen Daten, und das sind sehr, 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 sehr viele Leute, weil dieser Test online frei verfügbar ist, haben die wirklich Tausende von Datensätzen.
Ja.
7% der Leute, die diesen Test gemacht haben, haben einen Wert, der so hoch ist wie deiner oder niedriger.
Also eine so weiße Persönlichkeit, um das so, eine helle Persönlichkeit.
Ja, vielleicht sagen wir hell.
Ja.
Also, und das würde bedeuten, 93% haben höhere Werte als du.
Boah, krass.
Das heißt, du bist schon sehr lieb.
Ich bin aber auch wirklich lieb.
Ja, ich weiß, du bist sehr lieb. So, jetzt sag ich mal, was ich hab.
Okay, schieß los.
Ich hab 17.
Ach komm, das ist auch nicht so schlimm.
Ja, ich habe 17, ich muss dazu sagen, also 17% haben so hohe Werte wie ich oder niedrigere Werte.
Mhm.
Und 83% haben höhere Werte. Das heißt, ich bin auch sehr, sehr lieb. Aber ich komme nicht an dich ran, du bist schon immer lieber.
Aber wo sind denn diese ganzen anderen? Also, ich finde es super krass. Die Vorstellung, ja, dass 93% der Welt,
ja,
du hast jetzt mein ganzes Weltbild erschüttert, Jan.
Aber ich kenne Leute, ja, und auch das ist dein Weltbild erschüttert, das untermauert nochmal, dass dein Wert gut hinkommt.
Ich bin wirklich erschüttert. 93% der Leute, die diesen Test gemacht haben.
Ja, haben höhere Werte als du.
Haben höhere Werte als ich, also haben in Anführungszeichen, ja, sozusagen dunklere Persönlichkeitsmerkmale als ich.
Ja.
Was? Oh mein Gott.
Und du bist unter den 7% der liebsten Menschen, die diesen Test gemacht haben.
Wow.
Ja. Gott. Du bist schon sehr lieb. Das deckt sich auch total, ist voll spannend, weil das deckt sich total mit deinem Eingangsstatement, als du gesagt hast, du glaubst, dass Menschen im Grunde gut sind.
Ja.
Oder du hoffst, dass Menschen im Grunde gut sind.
Jetzt muss ich das nochmal re-evaluieren, glaube ich, nachdem ich dieses Ergebnis bekommen habe. Wow.
Ich bin sehr oft überrascht, wenn Leute einfach so knallhart ihre eigenen Interessen durchsetzen. Da bin ich echt immer so, wow, krass.
Ja, ja, ich auch. Aber manchmal denke ich auch so, wow, ich wünschte, ich wäre auch ein bisschen so. Weil das ist bestimmt geil.
Ja.
Aber ich kann das einfach nicht, wie man sieht. Ich muss ja fragen,
Ja,
ist Donald Trump Narzisst?
Ja, normalerweise ist die Standardantwort immer, es ist unseriös, Ferndiagnosen zu machen.
Mhm.
Das können wir nicht machen. Aber Donald Trump erfüllt wirklich, also jedes Kriterium von Narzissmus, wirklich bis zum Anschlag. Deswegen ist es überhaupt nicht weit hergeholt zu sagen, der Typ hat einen extrem starken Narzissmus. Also da wird er richtig ding, 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 wird er da oben anschlagen. Also das ist wirklich gut. Nicht, das ist, ja, das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten.
Ja, ja, naja, das wollte ich nochmal fragen, weil das ist halt, wird halt immer so angesprochen bei diesen dunklen Persönlichkeitsmerkmalen, ne? Welche Leute, die man so kennt, da auf dem Spektrum.
Ja, voll. Es ist eigentlich eine super Überleitung, weil das bringt uns direkt zu den Folgen. Was heißt das denn jetzt?
Mhm.
Ich meine, die negativen Folgen sind, glaube ich, klar. Ne, wenn du jetzt mit jemandem zusammen bist, der extrem narzisstisch ist, dann kannst du einfach davon ausgehen, dass sich alles immer nur um die Person dreht.
Ja.
Und dass du vielleicht ein bisschen hinten runterfällst. Machiavellismus und so ist auch klar, wenn du jetzt die ganze Zeit manipuliert und getäuscht wirst, auch, also, blöd.
Ja.
Und Psychopathie ist vielleicht noch am offensichtlichsten irgendwie so. Es sind halt Leute, die dann oft auch ein bisschen gemein sind, sehr wenig empathisch und so weiter. Also die negativen, ja, Folgen sind, glaube ich, völlig klar.
Ja, aber ich aber meine, es gibt ja auch negative Folgen von zu wenig dunkler Persönlichkeitsmerkmalen bestimmt, oder?
Ja,
genau. Also wenn ich mir jetzt mein Testergebnis anschaue, wenn man so der größte People-Pleaser überhaupt ist, wenn man jetzt noch lieber ist als ich, dann, ja, kriegt man ja gar nichts auf die Reihe.
Ja, natürlich, klar.
Also da wird man das ja immer untergebuttert von Leuten.
Die extremen Ausprägungen von Persönlichkeitsmerkmalen, ob das jetzt die Big Five sind, die wir am Anfang gehört haben, mhm, oder diese dunklen Persönlichkeitsmerkmale, die sind meistens nicht so richtig, ja, funktional. Also im Sinne von, die bereiten oft Probleme.
Ja.
Also wenn du jetzt zum Beispiel so akribisch bist, so fleißig, dass du überhaupt nicht mehr, dass du dich völlig in den Details verlierst und Abgaben reißt und
ja,
dann ist das schlecht für dich. Wenn du total rumslackst und überhaupt nichts auf die Reihe kriegst und super unzuverlässig bist, dann ist das auch schlecht für dich. Und genauso ist es auch mit Narzissmus. Also wenn du jetzt extrem narzisstisch bist, dann bist du halt einfach irgendwie ein Arsch irgendwann. Und wenn du extrem wenig narzisstisch bist, ja, dann hast du vielleicht ein bisschen Probleme damit, dich selbst irgendwie gut zu finden,
mhm,
für dich einzustehen und so weiter. Also bei Narzissmus ist es zum Beispiel so, es gibt dieses Klischee, dass die Leute so einen Komplex haben, eigentlich ein total niedriges Selbstbewusstsein,
mhm,
und das so kompensieren müssen. Da ist wissenschaftlich gesehen nichts dran.
Ah.
Die Leute finden sich einfach geil.
Die finden sich einfach
das
super.
Selbstbewusstsein ist höher. Die Leute finden sich geiler. Das heißt, wenn du ganz wenig Narzissmus hast, dann findest du dich halt vielleicht einfach selber nicht so toll.
Oh.
Aber ich kann dir jetzt an der Stelle sagen, du bist sehr toll.
Danke, danke.
Du bist okay, so wie du bist.
Sage ich mir jetzt auch bisschen, immer nach dem Testergebnis. Ein bisschen, ja. Okay.
Ja, wenn wir Trump uns angucken, der Typ ist ja extrem erfolgreich. Der wird auf allen diesen Persönlichkeitsmerkmalen wahrscheinlich ziemlich stark ausgeprägt sein, aber der ist extrem erfolgreich.
Ja.
Und das zeigt uns, dass diese Persönlichkeitsmerkmale für das Individuum selbst Vorteile haben können.
Ja, das auf jeden Fall für das Individuum selbst auf jeden Fall.
Ja, diese Persönlichkeitsmerkmale kommen häufiger in Führungspositionen vor. Mhm. Das ist einfach so. Das ist ja auch, das würde man auch total erwarten.
Ja.
Kennt jeder Beispiele für. Und es gibt auch noch so einzelne, ganz interessante Zusammenhänge, also zum Beispiel mit ganz bestimmten Berufsgruppen. Ich wäre jetzt sehr vorsichtig mit dem, was ich jetzt sage, aber es gibt zumindest Hinweise darauf, dass zum Beispiel Leute, die in der Chirurgie arbeiten, wo man unter extremem Druck steht, keinen Fehler zu machen, weil ja ein Menschenleben davon abhängt, dass die höhere psychopathische Werte haben. Mhm. Weil denen dieser Druck, diese Angst und so, das macht denen einfach nicht so viel aus.
Ja, das da ist verrückt. Ein
Vorteil.
Ja.
Du willst niemanden, der da anfängt zu zittern und denkt, oh Gott, wenn ich jetzt die Arterie da anfasse, dann. Du willst jemanden, der ganz nüchtern, sachlich dann das irgendwie so durchzieht.
Macht Sinn auf jeden Fall, ja.
Und Narzissmus wirst du häufiger finden bei Leuten, die so in künstlerischen Berufen tätig sind. Das macht auch total Sinn. Klischee vom Theaterschauspieler, Theaterschauspielerin. Mhm. Und Machiavellismus ist zum Beispiel in der Politik häufiger und auch in der Wirtschaft, so im Vertrieb, Verkauf und so. Macht auch Sinn.
Macht auch Sinn, ja.
Vielleicht erzähle ich nochmal so eine kurze Geschichte, die das so ein bisschen untermauert. Ich habe nämlich mal vor ein paar Jahren ein Buchkapitel geschrieben. Da war so die Fragestellung, können dunkle Persönlichkeitsmerkmale unter Umständen zu gesellschaftlichen Errungenschaften führen?
Okay.
Also können dunkle Persönlichkeitsmerkmale unter Umständen dazu führen, dass wir als Gesellschaft vorankommen, davon profitieren?
Mhm.
Und dann habe ich das so ein bisschen anhand von Edison, den man ja so kennt als den Erfinder der Glühbirne, kommen wir gleich auch noch zu, dass er vielleicht gar nicht der Erfinder war, habe ich das ein bisschen aufgezogen. Also Edison, krasser Erfinder, wird immer noch irgendwie so als einer der heftigsten Erfinder gefeiert.
Ja.
Gilt so als der Erfinder der Glühbirne zum Beispiel. Wobei man da, gibt es irgendwie so Berichte, dass er eigentlich nur eine Technik, die es schon gab, perfektioniert hat.
Ah, okay.
Also gar nicht, dass die eigentliche Glühbirne, die's mit dem Draht, so wie man sie dann lange Zeit hatte, erfunden hat, sondern einfach nur verbessert hat sozusagen.
Ah, okay, wusste ich gar nicht.
Der war extrem gut darin, Patente anzumelden. Der hat sau viele Patente angemeldet.
Okay.
Und er hatte auch extrem viele Leute, die so für ihn gearbeitet haben. Und auch wenn das für diese Zeit vielleicht ein bisschen normaler war als heutzutage, hat er auch sehr viele der Lorbeeren so für sich eingeheimst.
Okay.
Also Dinge, die so auf seine Mitarbeitenden eigentlich zurückgingen, dann so als seine eigenen verkauft.
Sympathisch.
Hat man damals tatsächlich auch noch mehr gemacht.
Ja.
Aber ist trotzdem etwas, was man sich, was so überliefert wurde. So, und der, ich weiß jetzt gerade nicht mehr auswendig, ob er der Erfinder des Gleichstroms war. Er war zumindest einer, der dafür ein Patent hatte und so krasse Stromtrassen und so weiter gebaut hat. Und Gleichstrom ist ja etwas, was es heutzutage auch noch gibt, aber es wird nicht mehr so häufig, es kommt nicht mehr so häufig zum Einsatz.
Genau, ist nicht unser Stromnetz zum Beispiel. Unser Stromnetz beruht auf Wechselstrom.
Genau. Und ich glaube, den Unterschied müssen wir jetzt vielleicht gar nicht genau erklären.
Das sagt
aber
halt der Name. Also das eine hat
wechselt
die Spannung und das andere bleibt gleich.
Das kann Lisa besser erklären als ich auf jeden Fall.
Genau.
Und Wechselstrom hat halt den Vorteil, dass man es über größere Entfernungen transportieren kann, dass man nicht so viel Verlust hat, während es transportiert wird. Und es ist auch günstiger, die Kabel zu anzufertigen und zu verlegen und so. Keine Ahnung. Also es hat auf jeden Fall extrem viele Vorteile. Und zu der Zeit, als der Wechselstrom erfunden wurde, der wurde von Tesla erfunden, den man ja auch kennt.
Nikola Tesla.
Nikola Tesla, genau. Nicht an das Unternehmen denken. Bitte nicht an das Unternehmen denken.
Der kam aus Kroatien, aber das sind auch schon alle Sachen, die ich über ihn weiß.
Naja, auf jeden Fall ging es dann um großflächige Vernetzung, also großflächige Ausstattung von Städten und so und Infrastruktur mit Strom. Und es gab das ist, was man heute so den Stromkrieg nennt, es gab diese Auseinandersetzung zwischen auf der einen Seite Edison, der Gleichstrom wollte, der wollte, dass alles mit Gleichstrom funktioniert, und auf der anderen Seite ein Unternehmer, der hieß George Westinghouse, der hat mit Tesla zusammengearbeitet, hat ihn als Berater eingestellt und so weiter.
Ah, okay.
Und die wollten Wechselstrom.
Gleichstrom versus Wechselstrom.
Das ist in die Geschichte eingegangen als der Stromkrieg.
Boah.
Klingt auf jeden Fall heftig. Naja, es war eigentlich total klar, Wechselstrom ist besser. Deswegen war Wechselstrom viel erfolgreicher. Und Edison hat aber das nicht eingesehen und hat dann richtige Verleumdungskampagnen gegen Westinghouse gefahren. Hat überall in Zeitungen Interviews gegeben und gesagt, der Wechselstrom ist extrem gefährlich. Und hat versucht, zum Beispiel, da wurde der elektrische Stuhl eingeführt in dieser Zeit, hat versucht, diese Technologie, in Anführungsstrichen, ja, ist eine Technologie, aber es klingt so heftig,
ja.
als to Westinghouse somebody zu bezeichnen.
Okay.
Also jemanden zu Westinghausen.
Hä, wie
würde
schlimm
bedeuten,
ist das
jemanden
denn?
Mit dem elektrischen Stuhl umzubringen. Es gibt so übereinstimmende Berichte, dass er Leute engagiert hat, die auf offener Straße Hunde, Katzen, Pferde mit Wechselstrom umbringen lassen haben, um zu demonstrieren, wie gefährlich Wechselstrom ist.
Aber mit Gleichstrom würden die doch auch sterben.
Ich glaube, Wechselstrom ist tatsächlich gefährlicher.
Echt? Ah, okay, das wusste ich nicht.
Aber
Fürs Herz wahrscheinlich, weil halt die Spannung sich wechselt. Ja, das macht Sinn.
Genau, aber er war zu sehr, 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 sehr viel bereit,
krass,
um den anderen zu verleugnen und einen eigenen Vorteil zu haben, obwohl es für die Gesellschaft besser gewesen wäre, beziehungsweise besser war, hat sich ja dann als die bessere Technologie herausgestellt und weiter verbreitet, auf Wechselstrom zu setzen. Und da sehen wir, das ist jemand, der hat wirklich extrem viel Sachen erfunden, extrem viel patentiert. Der hat sicher zu sehr vielen gesellschaftlichen Errungenschaften beigetragen, vielleicht aus dem Antrieb heraus, irgendwie einer der krassesten Leute zu sein, einer der krassesten Erfinder zu sein. Das hat er auch geschafft. Es hat in vielerlei Hinsicht der gesamten Gesellschaft geholfen. Aber es kommt halt eben dann auch häufig dazu, dass solche Leute dann im Zweifel auf ihren eigenen Vorteil achten und nicht auf den gesellschaftlichen Vorteil.
Mhm. Boah, schlimm aber.
So, also das nur so als Beispiel, wenn die eigenen Interessen von Leuten mit starken dunklen Persönlichkeitsmerkmalen mit den Interessen der Gesellschaft übereinstimmen, dann können solche Leute zu krassen gesellschaftlichem Fortschritt beitragen.
Ja.
Ne? Weil sie eben so getrieben sind, der Krasseste zu sein, ganz viel Macht, Status, Einfluss, Bewunderung zu bekommen. Das kann indirekt dazu führen, dass sie bestimmte Dinge erfinden, zum Beispiel für die sie eben viel Bewunderung bekommen, Aufmerksamkeit bekommen. Aber sie machen das eben nicht für andere, sondern sie machen das für sich selbst. Und im Zweifel achten sie immer auf sich selbst und nicht auf andere. Daran kann man, finde ich, das kann man an diesem Beispiel, an diesem Stromkrieg-Beispiel ganz gut erkennen, finde ich.
Aber ich finde, es gibt doch auch einen Antrieb, was Gutes für die Gesellschaft zu machen. Also ich würde jetzt nicht sagen,
ja,
dass
Lisa,
der Antrieb...
Ja, aber Lisa, du hast doch ein Testergebnis von 7%.
Ich weiß, aber ich will nur damit sagen, dass der Antrieb, was Gutes für die Gesellschaft zu machen, auch so stark sein kann, wie der Antrieb, sich selber zu profilieren.
Genau, im besten Fall, ich meine,
ich würde was Positives sagen.
Ja, ich meine, ja, voll. Also im besten Fall profitiert man selbst und die Gesellschaft.
Ja.
Und ich meine, man profitiert ja im Endeffekt immer indirekt von gesellschaftlichem Fortschritt.
Ja, stimmt.
Also irgendwie sehr komplex und irgendwie auch total spannend, finde ich.
Sehr spannend.
Vor allem dann so zu gucken, wann sich das so offenbart, dass jemand eigentlich gar nicht so aus gesellschaftlichem Nutzen oder für den gesellschaftlichen Nutzen arbeitet, sondern nur für sich selbst.
Ja.
Das bleibt ganz lange manchmal verschleiert.
Das stimmt. Und eigentlich denkt man ja auch, das Ergebnis ist ja im Endeffekt das gleiche wahrscheinlich. Aber eben wie gesagt, also es gibt dann andere Leute, die diese Persönlichkeit ausbaden müssen, sozusagen im privaten Umfeld, wo es dann vielleicht nicht so angenehm mehr ist.
Voll. Und ich will nochmal dazu sagen, man muss diese Persönlichkeitsmerkmale nicht haben, um erfolgreich zu sein. Und man muss diese Persönlichkeitsmerkmale nicht haben, um besonders krass zu sein in irgendwas.
Sieht man ja an Jan.
Es kommt.
Man kann auch so krass sein.
Man kann auch extrem krass sein, ohne diese Persönlichkeitsmerkmale stark ausgeprägt zu haben. Nee, aber also das will ich nur nochmal, das ist ganz wichtig. Ne? Nicht alle, die sehr erfolgreich sind, haben auch diese Persönlichkeitsmerkmale.
Ja.
Es kommt eben nur gehäuft vor, aber das heißt einfach nur, dass es statistisch gesehen häufiger vorkommt. Das heißt nicht, dass es die Mehrheit ist oder so.
Ja, verstehe.
Ja, damit ich jetzt nicht dein Weltbild so komplett zertrümmere.
Also ein bisschen ist mein Weltbild, muss ich schon sagen, ein bisschen zerstört, dass 93% der Leute da höhere Werte haben als ich. Das ist Wahnsinn. sind gar nicht alle so nett wie ich. Das ist ja.
Nee. Hättest du das gedacht, wirklich?
Ja, natürlich denke ich das.
Och, Maus.
Ja, nicht alle, aber nicht 97%. Ich dachte so 50-50 vielleicht.
Ja. Vielleicht musst du jetzt daran arbeiten, böser zu werden.
Okay. Ich schaue heute Abend Hannibal.
Oder vielleicht musst du dir nicht so viel Gedanken machen darüber, ob du jetzt irgendwie zu blöd warst oder so.
Ja.
Weil im Zweifel warst du wahrscheinlich immer noch nicht so blöd.
Ja, ich bin ja schon, wahrscheinlich hätte ich vor 2 Jahren noch weniger Prozent gehabt, weil ich konnte auch früher nicht so in einem Geschäft sein, wo so eine nette Verkäuferin ist und nichts kaufen.
Oh, das kann ich aber auch ganz schlecht, fühle mich ganz schlecht.
Ganz schlecht, oder? Ja. Ganz schlimm, ganz schlimm. Aber ich habe es echt ein paar Mal schon gemacht. Boah, bin so badass.
Ja, man kann daran arbeiten, man kann auch die eigenen Persönlichkeitsmerkmale verändern langfristig. Nicht ins Gegenteil, du wirst jetzt nicht Trump werden. I promise.
Danke.
Aber man hat ein bisschen Spielraum.
Ja, also.
Eigentlich haben wir es schon zusammengefasst,
Wir haben es eigentlich schon zusammengefasst. Also Leute, macht den Test, wenn ihr euch auch mal anschauen wollt, wie viel Prozent der Menschen netter sind als ihr oder böser. Das könnte vielleicht auch euer Weltbild erschüttern. Also ich bin gespannt. Also schreibt es uns auch irgendwie auf Instagram oder beim Podcast oder so. Es würde mich voll interessieren, wo so unsere ZuhörerInnen liegen.
Voll, ich habe mal irgendwann ein Reel gemacht auf Insta. Und habe gesagt, hier, mach mal diesen Test. Und es waren richtig viele Leute bereit dazu, das so drunter zu kommentieren, was sie so für einen Test haben. Teilweise auch mega hohe. Ich hatte das Gefühl, so die super Niedrigen, die geben so ein bisschen damit an, wie lieb sie sind.
Ja.
Und die so richtig hoch sind, wollen so ein bisschen schocken, wie gemein sie sind.
Ja, ist doch auch cool. Würde ich auch machen. Gut, also wir sind interessiert. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten natürlich an euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Ihr findet uns natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und es gibt immer jeden Mittwoch eine neue Folge. Und ganz wichtig, auf Spotify und auch bei anderen AnbieterInnen Anbietern, kann man auch Sternebewertungen geben. Das ist für uns super hilfreich und da freuen wir uns total drüber. Und auch über Kommentare freuen wir uns ganz doll und wir lesen das auch immer alles durch. Schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, von unserem Podcast natürlich und auf dem von Jan und von mir. Das findet ihr alles in der Beschreibung, sowie auch den Test, den wir gemacht haben. Und ganz zum Schluss wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback dalassen wollt, schreibt das doch auch gerne in die Kommentare. Danke, Jan, für diese coole Folge und jetzt weiß ich Bescheid, wie nett ich bin.
Super gerne. Ciao, ciao.
Ciao.